Wir sind in Josua Kapitel 7. Eine sehr interessante und wichtige Begebenheit hier. Wir sehen hier ja Israel bei der Einnahme des verheißenen Landes. Geistlich gesprochen, unser geistlicher Kampf, unser Leben im Geiste haben wir hier illustriert. Und wir sehen hier nach einem wunderbaren, nach einem übernatürlichen Sieg in Jericho, kommen sie zu dieser kleinen Stadt Ai. Wir wollen uns diese Geschichte ansehen heute um die Stadt Ai. Israeliten haben sich dort ein Ei gelegt, bei Ai. Das können wir uns merken. So können wir uns merken, worum es geht um Ai. Die haben sich ein Ei gelegt. Wir werden hier eine wichtige Lektion lernen, wie wir uns Eier legen in unserem christlichen Leben. Oder hoffentlich Lektionen lernen, dass wir uns kein Ei legen, dass wir uns keine Niederlagen zufügen in diesem geistlichen Kampf, in dem wir stehen. In Ai werden wir die einzige Niederlage sehen bei der Eroberung des verheißenen Landes. Einzige Niederlage. Einziger Ort, wo Männer gefallen sind in dieser Einnahme des Landes. Und wichtige Lektionen für uns, wie wir diese Dinge verhindern können oder überwinden können. Lesen wir in Vers 1. Doch die Söhne Israel übten Untreue an dem Gebannten. Und Achan, der Sohn des Kami, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs vom Stamm Juda, nahm etwas von dem Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen die Söhne Israel. Kapitel 6 haben wir gelesen, dass alles, was sie in Jericho erbeutet haben, dass es dem Herrn gehört hat. Hier im Vers 19, alles Silber und Gold, sowie die bronzenen und eisernen Geräte sollen dem Herrn heilig sein, in den Schatz des Herrn soll es kommen. Erstlinge haben den Herrn gehört, wie erstens 10% von allem Einkommen in Israel dem Herrn gehört hat. Es hat ihre Abhängigkeit vom Herrn ausgedrückt, dass alles eigentlich ihm gehört. Und so war es auch hier. Ersten Schätze sozusagen, erste Beute des verheißenen Landes hat dem Herrn gehört. Das war gebannt für das Volk Israel. Und außerdem war wahrscheinlich viel von diesem Zeug, viel von diesem Gold und Silber, von diesen Geräten, von denen wir hier lesen im Vers 19, viel von dem hat wahrscheinlich zu tun gehabt mit dem Götzendienst. Waren verschiedene Geräte, die sie verwendet haben in ihrer Dämonenanbetung eigentlich. Wir werden hier drei Sünden sehen, die zur Niederlage geführt haben. Und so ist das. Sünde, Kompromisse, es bringt Niederlage in unserem geistlichen Leben. In einem Leben im Geiste, im geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Sünde betrübt den Heiligen Geist. Gottes Plan für uns ist, dass wir eigentlich ständig ein siegreiches Leben leben. Jesus hat es möglich gemacht. Römer 6 haben wir letzte Woche angeschaut. Er hat es uns möglich gemacht, nicht zu sündigen. Wir können sündigen, wenn wir wirklich wollen, aber wir müssen nicht mehr in Jesus. Und so sehen wir die erste Sünde hier, die Wurzel eigentlich von allen Problemen, war Ungehorsam, war Rebellion, war Handeln gegen Gottes Wort. Und es war hier nicht irgendwie eine unvorsichtige, unerwartete Versuchung, wo sie hineingefallen sind, also im konkreten jetzt dieser Achan, dieser Typ, sondern es war bewusster Ungehorsam. Achan, sein Name, die Wurzel des Namens, bedeutet so viel wie Unglück. Achan, das war der Unglücksrabe oder der Unglücksbringer, der das Volk ins Unglück gebracht hat, der Unglück bringt. Ich habe keine Ahnung, warum Eltern ihr Baby der Unglück bringt nennen würden. Vielleicht später mal, wenn die 3 oder 4 Jahre alt sind, dann überlegt man sich sowas. Aber ich weiß nicht, wer ein Baby schon so taufen würde. Aber wie auch immer, wie so oft in der Bibel, der Name hat genau gepasst. Der Achan, der Unglück bringt, hat seinem Volk Unglück gebracht durch seine Sünde. Wir lernen hier auch eine weitere wichtige Lektion. Hier steht, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen die Söhne Israel. Einer hat gesündigt, Der Zorn war gegen das ganze Volk. Einer war ungehorsam, die ganze Armee hat verloren. Das ist eine große Lektion. Sünde ist keine Privatsache. Deine Sünde, die betrifft nie nur dich allein, die beeinträchtigt das ganze Volk, beeinträchtigt die ganze Gemeinde, wir sind ein Leib. Wenn einer leidet, leiden alle mit. Wenn ein Körperteil, ein Organ infiziert ist, dann ist der ganze Leib krank. Na, wenn du stiehlst, dann kommt nicht nur deine Hand ins Gefängnis, sondern dein ganzer Leib. Als ganze Person wirst du ins Gefängnis geworfen. Wenn du grillst und eine Kohle kalt wird, dann sinkt die ganze Betriebstemperatur von diesem Grill. Wir sind ein Leib und voneinander Glieder, wie wir im 1. Korintherbrief gelernt haben. Wenn einer kalt wird gegenüber Gott, dann kühlt der ganze Leib ab. Dann sinkt die ganze Betriebstemperatur des ganzen Leibes. Deswegen ist es wichtig, nicht nur um unserer selbst willen, dass wir in unserer Beziehung mit dem Herrn gut drauf sind, dass die Beziehung mit dem Herrn okay ist, dass wir ein heiliges, hingegebenes Leben leben, dass wir begeistert sind und brennend sind. Nicht nur um unser selbst willen, sondern auch um alle anderen willen, die neben dir sitzen. Wenn wir in Sünde leben, in Kompromissen, wenn wir Gott die kalte Schulter zeigen, dann beeinträchtigt das den ganzen Gemeindeleib. Dann zieht es alle mit runter und hält uns alle zurück von der Einnahme des verheißenen Landes. Das ist eine ernüchternde Wahrheit. Hat mich wieder überführt, wo ich das gelesen habe und herausgefordert. Ich predige heute genauso zu mir wie zu allen anderen. Mich überführt, wirklich keinen Platz zu lassen, auch für diese, unter Anführungszeichen, nur kleinen Sünden, die wir so leicht tolerieren in unserem Leben und drüber wegsehen. Haben eine Verantwortung, auch den anderen gegenüber. Alan Redpath in seinem Kommentar über das Buch Josua, was eigentlich nur Predigten sind, die niedergeschrieben wurden, der hat zu seiner Gemeinde was sehr Radikales gesagt. Der hat seinen Leuten in seiner Gemeinde gesagt: Darf ich euch bitten, mit aller Liebe, die ich für euch habe, entweder eure Beziehung zu Gott in Ordnung zu bringen oder dieses Haus zu verlassen? Und er sagt weiter: Die Gemeinde ist nicht der Platz für dich, wenn du es nicht ernst meinst.
Wir haben eine zu wichtige Aufgabe zu erledigen. Wir haben zu große Herausforderungen.
Gemeinde ist der Platz für Leute, die richtig leben wollen. Ja, auch wenn sie schwach sind, auch wenn sie mal hinfallen, auch wenn sie kämpfen. Aber in der Gemeinde ist kein Platz für Leute, die in bewusster Sünde leben. In Kompromiss, in Ungehorsam. Die sagen: Ich weiß, dass es falsch ist, aber ich will es nicht aufgeben. Ich will trotzdem weitermachen. Das geht nicht. Das beeinträchtigt das geistliche Leben des ganzen Gemeindeleibes. Und wenn du denkst, ich lebe in Sünde, aber meine Beziehung mit Gott ist trotzdem okay, hey, dann bist du einfach getäuscht. Das ist nicht wahr. Das stimmt nicht. Heißt für mich auch, dass wir verantwortlich sind füreinander. Wir können nicht einfach wegschauen. Wir sind verantwortlich, füreinander zu beten, einander zu ermutigen, einander zu stärken, einander zu konfrontieren, wenn es notwendig ist. Wenn ein Bruder und eine Schwester auf Abwägen ist, kann ich nicht einfach wegschauen und sagen: Hey, es geht mich nichts an. Ist oft das Leichtere. Wir sind verantwortlich füreinander. Es beeinträchtigt uns alle. Wir sind alle gemeinsam stark oder wir schwächen uns gegenseitig. Die Söhne Israel übten Untreue an dem Gebannten, und Achan, der Sohn des Kami, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs vom Stamm Juda, nahm etwas von dem Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen die Söhne Israel, und Josua schickte Männer von Jericho nach Ai, das bei Bet-Aven östlich von Bethel liegt, und sagte zu ihnen: Geht hinauf und kundschaftet das Land aus. Und die Männer gingen hinauf und kundschafteten Ai aus. Als sie zu Josua zurückkamen, sagten sie zu ihm: Es muss nicht das ganze Volk hinaufziehen. Etwa 2000 oder 3000 Mann mögen hinaufziehen und Ai schlagen. Bemühe nicht das ganze Volk dorthin, denn sie sind nur wenige. Da zog das Volk oder von dem Volk etwa 3000 Mann hinauf, aber sie flohen vor den Männern von Ai. Und die Männer von Ai erschlugen von ihnen etwa 36 Mann
und jagten ihnen nach vom Tor bis nach Schebarim und schlugen sie am Abhang. Da zerschmolz das Herz des Volkes und wurde wie Wasser. Zweite Sünde, die wir hier sehen, ist Selbstgenügsamkeit. Falsches Selbstvertrauen, Stolz. Hatten die Könige östlich vom Jordan geschlagen. Sie haben die große, mächtige Stadt Jericho eingenommen und geschlagen. Diese neue Generation Israels war eine Generation, die noch keine Niederlage erlebt hat. Und sie haben irgendwie vergessen, dass das nur mit der Hilfe des Herrn war, diese Siege. Er hat diese Städte und diese Könige in ihre Hand gegeben. Er hat sie durch den Jordan hindurchgeführt. Er hat die Mauern umfallen lassen von Jericho. Es war Gottes Werk, das hatte nichts mit ihnen zu tun. Das war nicht ihre Weisheit oder ihre Strategie oder ihre menschliche Kraft. Nee, es ist nicht durch Macht, es ist nicht durch Kraft, sondern es ist durch meinen Geist, spricht der Herr. Und jetzt sind sie hier bei Ai und sagen, hey Ai, das ist ein Kaff. Das ist ein Klacks. Kein Problem. Kapitel 8 werden wir sehen, dass Ai 12.000 Einwohner hatte. Im Schnitt die Hälfte davon waren Frauen, sind es nur mal 6.000. Die haben damals viele Kinder gehabt und dazu die Alten, da werden ein paar hundert bis vielleicht 1.000, maximal 2.000 übrig geblieben sein. Israeliten sagen hier, die Kundschafter, ja, 2.000, 3.000 reichen. Haben sie sichergestellt, dass sie mehr sind als die anderen, also die werden sicher weniger gewesen sein. Weniger wehrfähige. Mein Klacks, kein Problem. 2.000 oder 3.000 reichen, schaffen wir locker. Hier dieses Selbstvertrauen, dieser Hochmut. Und auch das war ein Problem. Und da müssen wir aufpassen, gerade wenn wir Siege im Herrn hinter uns haben, wie die Israeliten hier bei Jericho, wo wir erfolgreich waren, wo der Herr uns gebraucht hat, wo wir erfolgreich waren gegen Sünde, wo wir einer Versuchung siegreich widerstanden sind. Dürfen nicht dann leichtfertig werden oder hochmütig werden, unvorsichtig werden. Nee, sondern wir brauchen den Herrn. Und wir müssen abhängig von ihm sein, in großen Schlachten und in kleinen Schlachten. Immer. Dritte Sünde, die wir hier sehen, und die ist wirklich nur eine Konsequenz oder ein Ausdruck der zweiten Sünde hier. Sie haben nicht gebetet. Sie haben nicht den Herrn gesucht. Der Herr hatte einen Plan für Jericho. Der Herr hatte einen konkreten Plan, wie er sie über den Jordan hinüberbringt. Aber hier sind sie so begeistert von ihrem Sieg bei Jericho, die sind so in Fahrt, dass sie einfach weiterlaufen. Lasst uns weiterlaufen, auf in den nächsten Kampf. Und sie vernachlässigen den Herrn zu suchen. Das ist auch ein Ausdruck hier, dass sie auf eigene Stärke vertrauen. Na, wenn wir Menschen sind, die nicht beten, die nicht den Herrn suchen, dann sagen wir eigentlich, ich vertraue auf mich selbst. Ich vertraue auf meine eigene Kraft, auf meine menschlichen Ressourcen statt auf Gottes Ressourcen. Mit anderen Worten, sie haben den Geist ausgelöscht. 1. Thessalonicher 5,19, da heißt es, den Geist löscht nicht aus. Oder andere Übersetzungsmöglichkeit ist, unterdrückt ihn nicht, dämpft ihn nicht. Wir betrüben den Heiligen Geist, wenn wir sündigen. Wir löschen den Geist aus, wenn wir den Herrn nicht suchen. Wenn wir auf uns selbst vertrauen. Wenn wir sagen, Gott, ich brauche deine Hilfe nicht. Ich brauche deine Führung nicht, deine Zurüstung, deine Gaben, die du für mich hast. Ich brauche das nicht. Ha, Ai ist eine Kleinigkeit. Nicht so ein Riesending, wie es Jericho war. Ai ist eine Kleinigkeit. Das schaffen wir locker. Lass uns losrennen. 2.000 oder 3.000, das langt. Also auch dieses Selbstvertrauen, auch der Mangel an Gebet, das war ein Problem. Und so schicken sie nur 3.000 Mann hinauf nach Ai. Und die werden geschlagen. Letztendlich ist egal. Sie hätten auch 300.000 draufziehen können und auch die wären geschlagen worden. Die Ursache ihrer Niederlage war nicht das Heer, sondern war Sünde. War Kompromiss unter ihnen, war Ungehorsam. Die Stärke Israels war nicht ihre Armee. Die Stärke Israels war der Herr, der mit ihnen war. Das Geheimnis ihres Erfolgs war nicht Weisheit oder Geld oder die modernsten Waffen oder die beste Armee, sondern Abhängigkeit vom Herrn, der mit ihnen war. Auch eine wichtige Lektion. können uns auch erinnern, der Sieg von gestern, der schenkt mir keine Kraft für die Kämpfe von heute. Es hat nichts damit zu tun. Meine Erfahrung ist nicht das, was mir Sieg schenkt, sondern ist der Herr. Paulus sagt im Römer 7, ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Und im 2. Korinther Kapitel 12 sagt er, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wenn ich dann von ihm abhängig bin und weil dann er durch mich wirken kann. Also nahe und abhängig sein vom Herrn. Das ist die einzige Art und Weise, wie wir siegreich sein können. Da zogen von dem Volk etwa 3000 Mann hinauf, aber sie flohen vor den Männern von Ai und die Männer von Ai erschlugen von ihnen etwa 36 Mann. Ich frage mich, wie der Achan sich gefühlt hat, als er seine 36 Kameraden dort tot auf dem Feld gesehen hat, durchbohrt oder erschlagen. Muss überführt gewesen sein. War bewusst, das ist wegen mir. Und sie jagten ihnen nach vom Tor bis nach Schebarim und schlugen sie am Abhang. Da zerschmolz das Herz des Volkes und wurde wie Wasser. Diese Generation, die hatte noch keine Schlacht verloren. Militärisch gesehen waren 36 Gefallene nicht viel. Aber die Tatsache, dass sie besiegt worden sind, dass Ai war für Israel das, was Vietnam für die USA waren. Wir sind geschlagen worden. Seht ihr, der Rückweg aus Kanaan, der war mehr oder weniger abgeschnitten durch Jordan, der Hochwasser geführt hat. Die sind in Kanaan eingedrungen, jetzt sind sie da, eine siegreiche Schlacht und jetzt wurden sie geschlagen von diesem kleinen Haufen in Ai. Und diese Erkenntnis war erschreckend für die Israeliten. Wir sind besiegt. Wir können geschlagen werden im verheißenen Land. Und wenn Gott nicht für sie kämpft, dann können sie auch gar nichts anderes erwarten als Niederlagen. Das ist auch wichtig für uns. Wichtige Erkenntnis. Ja, wir können geisterfüllte Christen sein, die aus der Kraft des Geistes und dem Geist hingegeben leben, aber wir können trotzdem Niederlagen erleben. Wir dürfen nicht hochmütig werden, müssen vorsichtig bleiben, abhängig vom Herrn. Und Josua zerriss seine Kleider und fiel auf sein Gesicht zur Erde vor der Lade des Herrn bis zum Abend, er und die Ältesten von Israel, und sie warfen Staub auf ihr Haupt. Und Josua sagte, ach Herr, Herr, wozu hast du denn dieses Volk über den Jordan geführt, um uns doch in die Hand der Amoriter zu geben, damit sie uns vernichten? O, hätten wir uns doch entschlossen, jenseits des Jordan zu bleiben. Klingt das bekannt? Haben wir das schon irgendwo gehört mal? Klingt wie die alte Generation. Wären wir doch in Ägypten geblieben. Ah, Vorsicht, Josua. Bitte, Herr, was soll ich sagen, nachdem Israel seinen Feinden den Rücken gekehrt hat? Die Kanaaniter und alle Bewohner des Landes werden es hören und sie werden uns umbringen und unseren Namen von der Erde ausrotten. Was wirst du dann für deinen großen Namen tun? War besorgt um ihr Leben, aber auch besorgt um Gottes Ehre. Da sprach der Herr zu Josua, steh auf. Mag das. Steh auf, warum liegst du denn auf deinem Gesicht? Josua, steh auf, es gibt was zu tun, das ist nicht die Zeit, hier zu jammern. Israel hat sich versündigt, sie haben meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe. Und sie haben sogar von dem Gebannten genommen und haben es gestohlen und haben es verheimlicht und es zu ihren Geräten gelegt. Die Söhne Israel werden für ihren Feinden nicht mehr bestehen können. Den Rücken werden sie ihren Feinden zuwenden müssen, denn sie sind zum Bann geworden. Ich werde nicht mehr mit euch sein, wenn ihr nicht das Gebannte aus eurer Mitte ausrottet. Kannst nicht siegreich sein, wenn Sünde und Kompromiss da ist, wenn du in Sünde lebst. Kannst kein siegreiches Leben führen. Und keine Gemeinde kann siegreich sein, Land einnehmen, wenn sie Sünde, Kompromiss akzeptieren, wenn sie wegschauen. Ich werde nicht mehr mit euch sein, wenn ihr nicht das Gebannte aus eurer Mitte ausrottet. Gott wird Sünde nicht segnen. Römer 5, nee, 1. Korinther 5, hat der Herr uns gelehrt, dass ein bisschen Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert. Und er hat gesagt, fegt aus den Sauerteig. War diese Situation, wo einer in Sünde gelebt hat. Er sagt, fegt aus diesen Sauerteig. Vers 13, steh auf, heilige das Volk und sprich, heiligt euch für morgen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, gebannt es ist in deiner Mitte Israel. Du wirst vor deinen Feinden nicht bestehen können, bis ihr das Gebannte aus eurer Mitte weggetan habt. Das ist der erste Schritt von der Niederlage zum Sieg. Der erste Schritt ist Buße, ist Umkehr, ist Bekennen. Dass wir vor den Herrn kommen und sagen, Herr, das ist Sünde in meinem Leben. Das muss raus, das ist falsch. Und Gott sei Dank, wir dürfen zu Jesus kommen und wir dürfen Vergebung dafür in Anspruch nehmen. Jesus hat dafür bezahlt. Aber dann, wir müssen auch weitergehen, wenn wir siegreich bleiben bzw. werden wollen. Wir müssen weitergehen. Nur bekennen, dass wir schuldig sind, das ist nicht genug. Wir brauchen echte Umkehr. Sagt hier, ihr müsst das Gebannte aus eurer Mitte wegtun. Jesus hat gesagt, wenn ich was zur Sünde verführt, dann schneide es ab und wirf es weg. Ich denke gerade an eine Situation, die mir ein Freund von mir, befreundeter Pastor, erzählt hat. Sein junges Bärchen, die zusammen in Unzucht leben oder gelebt haben, hoffentlich tun sie es nimmer. Und die haben die konfrontiert. Und die waren wirklich gebrochen darüber und waren überführt und haben die Sünde bekannt und gesagt, ja, wir wollen nicht mehr miteinander schlafen. Aber sie waren nicht bereit, auszuziehen, sich räumlich zu trennen. Und gesagt, das ist falsch, wir wollen ab jetzt nicht mehr miteinander schlafen. Aber sie waren nicht bereit, den entscheidenden Schritt zu tun. Seid realistisch. Seid nicht dumm. Wenn du ein Problem hast mit Internetpornografie zum Beispiel, musst Buße tun, dem Herrn bekennen, das ist gut, vielleicht sogar zu einem Bruder gehen, jemandem, dem du vertraust, dem verantwortlich sein. Aber abschneiden musst du es auch. Zu sagen, ich will es nicht mehr tun, das ist nicht genug. Du brauchst irgendeinen Filter in dem Computer drin oder sonst irgendwas. Wenn es der Fernseher ist, wirf das Kabel weg, bestell das Kabel ab. Ich will es nicht wieder tun, ist nicht genug. Jesus hat gesagt, dass der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und deswegen, wenn wir diesen entscheidenden Schritt nicht weitergehen, wenn wir diesen entscheidenden Schritt nicht tun, dann legst du nur die Grundlage für den nächsten Fall. Du kannst meiner Großmutter erzählen, dass das Bärchen, die noch miteinander leben, dass da nichts passiert. Hey, komm, sei realistisch. Schneide es ab, wirf es weg. Das Gebannte muss raus aus dem Leben, muss abgeschnitten werden. Vers 14, darum sollt ihr am kommenden Morgen nach euren Stämmen herantreten. Und es soll geschehen, der Stamm, den der Herr treffen wird, soll herantreten nach den Sippen. Und die Sippe, die der Herr treffen wird, soll herantreten nach den Häusern, den Familien, und das Haus, das der Herr treffen wird, soll herantreten nach den Männern. Und es soll geschehen, wer mit dem Gebannten angetroffen wird, soll mit Feuer verbrannt werden, er selbst und alles, was zu ihm gehört, denn er hat den Bund des Herrn übertreten und eine Schandtat in Israel begangen. Ich frage mich, ob Achan geschlafen hat diese Nacht. Josua machte sich früh am Morgen auf und ließ Israel herantreten nach seinen Stämmen. Da wurde der Stamm Juda getroffen. Dann ließ er die Sippen von Juda herantreten und er traf die Sippe der Serachiter. Und er ließ die Sippe der Serachiter herantreten nach den Männern. Da wurde Sabdi getroffen. Und er ließ sein Haus herantreten nach den Männern. Da wurde Achan getroffen, der Sohn des Kami, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs vom Stamm Juda. Könnt ihr euch vorstellen, wie der Achan sich gefühlt hat? Er wusste, dass er schuldig war. Er hat geglaubt, er kann es irgendwie verbergen. Wie naiv. Deine Sünden werden dich einholen. So oft unsere erste Reaktion, dass wir versuchen zu verbergen, wenn wir gesündigt haben. Niemand weiß es. Es offenbart, dass wir Menschen mehr fürchten als Gott. Und das ist, was wir wirklich brauchen. Wir brauchen die gesunde Ehrfurcht vor Gott. Das fehlt oft in unseren Gemeinden, oft in unserem eigenen Leben. Dass uns peinlicher ist, was werden die Leute sagen, als was wird Gott sagen. Und ja, Gott ist unser Freund, aber er ist auch heilig. Kannst du das nicht verbergen? Gott weiß es. Schau auf Achan. Schau auf Ananias und Sapphira im Neuen Testament, Apostelgeschichte 5. Gott weiß genau, was abgeht. Gott sieht dich. Er kennt deinen Namen, er kennt deine Adresse, er kennt deine Familie. Gott sieht alles. Versteck deine Sünde nicht. Einzigen, dem du damit schadest, ist dir selbst. Sieht, was David sagt im Psalm 31. Nachdem er endlich seine Sünde mit Bathsheba bekannt hatte, nachdem der Prophet Nathan ihn konfrontiert hat. David sagt dort: Glücklich der, dem Übertretungen vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. So tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Glücklich der Mann, dem die Schuld vergeben ist. Aber hey, wenn wir versuchen, unsere Schuld zuzudecken und zu verbergen und diese geheimen Sünde zu leben, fühlen wir uns entfremdet von Gott. Wir haben keine Zuversicht mehr in unsere Beziehung mit ihm. Wir trocknen geistlich aus, wir sind überführt. Versuch Sünde nicht zu verstecken. Gott weiß es sowieso. Er wartet nur, dass wir zu ihm kommen und es bekennen. Es bei seinem Kreuz niederlegen. Er will uns Vergebung schenken. Und seht hier in dieser Geschichte, Gott ist so gut. Der Achan wurde gewarnt. Hatte schon die ganze Nacht hier nachzudenken. Und sagt nicht, es muss okay sein, das was ich tue, weil mich hat noch kein Blitz getroffen. Oder Gott segnet mich trotzdem und er versorgt mich trotzdem. Das ist die Güte Gottes, Barmherzigkeit. Und was will die Güte Gottes tun? Ist die Güte Gottes, die uns zur Umkehr leitet. Aber Gott wird nicht ewig zuschauen. Im Hebräerbrief lernen wir auch, wenn Gott liebt, den züchtigt er. Gott wird nicht zuschauen, wie seine geliebten Kinder sich selber wehtun und sich selbst zerstören. Und er warnt hier, er warnt den Achan. Zuerst auf übernatürliche Art und Weise, zuerst wird der Stamm aufgezeigt, dann geht es weiter zu seiner Sippe, zu seiner Familie. Achan hat noch immer Zeit zu bekennen, aber es wird immer enger für ihn. Deswegen lass uns schnell sein, Sünde zu bekennen. Je länger du wartest, desto schlimmer werden die Konsequenzen. Und dann seht hier im Vers 19, da sagte Josua zu Achan, mein Sohn, gib doch dem Herrn, dem Gott Israels, die Ehre und gib ihm das Lob und teil mir mit, was du getan hast. Verschweige mir nichts. Seht ihr die Zärtlichkeit, die hier noch immer da ist, mein Sohn? Ist nicht verdammend. Unser Josua, Jesus, er ist nicht verdammend. Er will uns nicht verdammen, er will uns befreien von unserer Schuld. Er sagt, gib Gott die Ehre. Bekenntnis. Ja, wenn wir missgebaut haben, ist ein schlechtes Zeugnis. Aber wir können noch immer Gott damit ehren, in der Art und Weise, wie wir damit umgehen. Was passiert ist, ist passiert, aber wie gehst du jetzt damit um? Wir können immer noch Gott ehren, indem wir bekennen, indem wir richtig damit umgehen. Da antwortete Achan dem Josua und sagte, es ist wahr, ich habe gegen den Herrn, den Gott Israels, gesündigt. Das und das habe ich getan. Ich sah unter der Beute einen schönen Mantel aus Babylonien. Oh.
Wo hat er es gesehen?
Der Achan versucht noch immer die Situation so ein bisschen zu manipulieren. Noch immer ein bisschen besser darzustellen, als wirklich war. Ich sah unter der Beute. Was, die Beute, die für die Soldaten waren?
War keine Beute in Jericho.
Es war Gebanntes für den Herrn. Aber das ist so typisch. Wir haben so diese Tendenz, Sünde zu entschuldigen.
Bisschen schöner darzustellen. Wir leben nicht in Unzucht. Das ist eine Wohngemeinschaft.
Ich bin kein Säufer, ich bin Alkoholiker. Ist auch kein Mord, es ist Schwangerschaftsabbruch. Und ich bin nicht selbstsüchtig, ich bin halt psychisch krank. Das ist halt so. Und wir versuchen zu entschuldigen unsere Sünde. Wir versuchen zu beschönigen und uns rauszureden. Und hier im Vers 21 haben wir das Muster, wie wir in Sünden und Niederlagen reinfallen. Wisst ihr, wenn du wirklich missbauen willst, hier ist die Betriebsanleitung. Ich sah unter der Beute einen schönen Mantel aus Babylonien, sowie 200 Schekel Silber und ein Goldbarren, sein Gewicht 50 Schekel. Ich bekam Lust danach und ich nahm es. Und siehe, es ist im Innern meines Zeltes im Boden verscharrt und das Silber darunter.
Das ist das Rezept. Ich sah, ich bekam Lust danach und ich nahm es. Selbe Muster sehen wir in jeder Sünde. Eva, sie sah, es war begehrenswert in ihren Augen und sie nahm. David hängt rum am Dach seines Hauses, schaut runter. Oh, er sah die schöne nackte Mädel da baden. Und er sah und er bekam Lust danach und dann hat er seine Leute hingeschickt und er nahm sie.
Selbe Muster immer wieder. Beginn von Ehebruch, Beginn von Diebstahl.
Die Augen müssen vorsichtig sein.
Ich glaube, Satan nutzt das Visuelle mehr als alles andere. Denk nur an die Werbung.
Denk an MTV.
Wir müssen aufpassen, was wir sehen. Ich bekam Lust danach. Ist es nicht so mit diesen ganzen Prospekten? Du bist total zufrieden, lebst dein Leben, bist zufrieden, hast Frieden im Herzen und dann kommen diese Prospekte und du fängst an rumzublättern und sagst, aha, das wäre auch schön, das zu haben und das und das und ja, da könnten wir auf Urlaub hinfahren und dann plötzlich wird dein ganzes Leben zum Stress, um das zu bekommen. Und vielleicht muss ich noch ein paar mehr Überstunden machen, dass ich mir das leisten kann. Und es zieht uns so rein.
Von dem ganzen Sexzeug und aufreizenden Werbung gar nicht zu sprechen. Sex sells sozusagen. Werbung weiß das.
Ich sah, Augen sind die Tür zum Herzen. Tür in unsere Gedanken. Ich sah. Und dann bekam ich Lust danach.
10 Gebote sagen, das 10. Gebot, du sollst nicht begehren.
Das ist eine Herzenssache, begehren. Du siehst und dann kommt es in deine Gedanken und dann fangst du an, mit deinen Gedanken da rumzuspielen und dann begehrst du und irgendwann, wenn es reif ist, dann nimmst du.
Jakobus sagt uns in Jakobus 1, Vers 14, denn jeder aber wird versucht, wenn er von seinen eigenen Begierden fortgezogen wird und gelockt wird.
Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod.
Es fängt alles an mit dem Sehen, dann kommt das Begehren und dann kommt der Mist. Wir müssen aufpassen, was wir ansehen. Wir müssen jeden Gedanken, der sich gegen Gott erhebt, gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi, wie es im 2. Korinther Kapitel 10 heißt. Wir müssen diszipliniert sein in dem, was wir ansehen und wo wir wegschauen. Diszipliniert sein in dem, was wir denken, in unserem Gedankenleben. Das ist das Hauptschlachtfeld in diesem geistlichen Kampf.
Lesen wir weiter in Vers 21. Hat man schon gelesen, aber es macht nichts, ihn nochmal zu lesen. Ich sah unter der Beute einen schönen Mantel aus Babylonien, sowie 200 Schekel Silber und einen Goldbarren, sein Gewicht 50 Schekel. Ich bekam Lust danach und ich nahm es. Und siehe, es ist im Innern meines Zeltes im Boden verscharrt und das Silber darunter. Da schickte Josua Boten hin und sie liefen zum Zelt und siehe, es war in seinem Zelt verscharrt und das Silber darunter. Sie nahmen es aus dem Innern des Zeltes und brachten es zu Josua und zu allen Söhnen Israel und sie schütteten es vor dem Herrn hin. Dann nahm Josua und ganz Israel mit ihm Achan, den Sohn des Serachs, sowie das Silber, den Mantel und den Goldbarren und seine Söhne, seine Töchter, seine Rinder, seine Esel und seine Schafe, sein Zelt und alles, was zu ihm gehörte, und sie brachten sie hinauf ins Tal Achor. Und Josua sagte, wie du uns ins Unglück gebracht hast, so wird der Herr dich heute ins Unglück bringen. Und ganz Israel steinigte ihn und sie verbrannten sie mit Feuer und bewarfen sie mit Steinen. Und sie errichteten einen großen Steinhaufen über ihm, der bis zum heutigen Tag noch da ist. Da wandte sich der Herr von seinem glühenden Zorn ab. Darum nannte man diesen Ort Tal Achor bis zum heutigen Tag.
Achor, Unglück, selbe Wurzel wie Achan.
Das Tal des Unglücks.
Achan, der Unglücksbringer, hat durch seine Sünde die ganze Familie, seine ganze Familie ins Unglück gebracht. Wie ich geistig drauf bin, das beeinflusst alle um mich. Wie ist dein Einfluss auf deine Familie, auf die Menschen um dich herum? War es unfair, dass hier alles verbrannt wurde, alles gesteinigt wurde?
Nein.
Stell dir vor, du, oder in eurem Fall dein Mann, gerade ein riesen Loch in der Mitte des Zeltes, Keller unten mit dem Presslufthammer, versteckt da sein Zeug. Ich glaube, es ist nicht möglich, ohne dass wem auffällt. Scheint, dass seine ganze Familie mitschuld war in dem Ganzen. Dass sie es alle versteckt haben und mitgewusst haben. Gott ist gerecht. Und so wird der Achan, der Unglücksbringer, gesteinigt im Tal des Unglücks. Und Josua sagte, wie du Unglück über uns gebracht hast, so wird der Herr dich heute ins Unglück bringen. Viel Unglück hier. Tal Achor, das Tal des Unglücks. Interessant, wenn wir Parallelstellen vergleichen, wo das Tal Achor noch vorkommt. Hosea 2 zum Beispiel, Vers 17. Da spricht der Herr zu dem abtrünnigen Israel und sagt, im Tal Achor wird ein Tor der Hoffnung sein. Er wird euch ein Tor der Hoffnung bereiten dort im Tal des Unglücks. Oder Jesaja 56 sagt der Herr zu denen, die sich zu ihm halten, im Tal Achor werden sie einen Weideplatz und Ruhe finden. Gott sei Dank, dass wir nicht gesteinigt werden für unsere Sünden. Wären wir alle nicht mehr da. Aber wir werden nicht gesteinigt, weil unser Josua, unser Jesus unsere Schuld aufs Kreuz getragen hat und dort bezahlt hat. Und weil er die Konsequenz für unsere Schuld getragen hat, müssen wir sie nicht mehr tragen, können wir Hoffnung haben und Vergebung finden im Tal des Unglücks und Frieden finden mit Gott. Und wir können lebendig aus unserem Tal Achor rauskommen, durch das wir durch unsere eigene Dummheit, unsere eigene Sünde hineingekommen sind. Weil die Strafe für unsere Schuld auf ihm gelegen ist. Er, der ohne Sünde war, wurde für uns zur Sünde gemacht. Damit wir Gottes Gerechtigkeit sein können in ihm. Kapitel 8. Keine Panik, Kapitel 8 geht schnell. Und der Herr sprach zu Josua, fürchte dich nicht und erschrick nicht. Das sind schöne Worte, die muss ich hören, wenn ich Mist gebaut habe. Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Nimm das ganze Kriegsvolk mit dir und mach dich auf, zieh hinauf nach Ai. Sieh, ich habe den König von Ai sowie sein Volk, seine Stadt und sein Land und die ganzen Eier, die da noch rumgeiern, in deine Hand gegeben. Fürchte dich nicht. Komm, steh auf. Geh weiter. Satan ist ein meisterhafter Stratege.
Zuerst verführt er uns, sagt, hey, nur ein bisschen. Wir sehen, es wird dir Spaß machen. Und es wird keine Konsequenzen geben. Es ist kein Problem. Und er verführt uns und dann, wenn wir in Sünde gefallen sind, fängt er an, uns zu verdammen. Er sagt, es ist nicht so schlimm. Dann sagt er, du Sünder, glaubst du, dass Gott dich noch jemals irgendwann gebrauchen wird? Dass Gott was mit dir zu tun haben will? Er dich annehmen will und er verdammt uns. Und da ist eine Gefahr, dass obwohl wir unsere Sünde bekannt haben, obwohl wir diese Dinge vor Gott bereinigt haben, dass wir niedergeschlagen am Boden liegen bleiben, weil wir auf den Feind hören, weil wir uns verdammen lassen. Und ich denke, wir alle kennen Leute, die nicht wieder aufstehen. Die am Boden sind, die versagt haben irgendwo mal, missgebaut oder sie wurden schwer verletzt, schwierige Situation und sie haben falsch drauf reagiert, haben da missgebaut und jetzt liegen sie da in ihrem Tal Achor, im Tal des Unglücks und haben sich verdammen lassen, haben dem Feind geglaubt und dieses Denken, ich bin ein Loser, ich habe versagt, ich tue nichts mehr gut und lassen sich fallen und verfallen in Selbstmitleid. Wir alle kennen solche Leute. Es ist wichtig, dass wir wieder aufstehen. Die Vergebung, die Jesus uns gibt, die ist echt. Es ist wirklich vergeben. Und der Herr würde uns sagen, auf, steh wieder auf. Der Kampf geht weiter. Es gibt wieder Land einzunehmen. Paulus im Philipperbrief hat gesagt, ich vergesse das, was hinter mir liegt. Und ich strecke mich aus, ich jage auf das Ziel zu. Nach vorne den Kampfpreis der Berufung. In Jesus Christus. Wir dürfen uns nicht festketten lassen in der Vergangenheit. Das ist eine Nummer-1-Taktik vom Feind, dass wir in der Vergangenheit leben. Wir müssen aufstehen. Es geht weiter. Gott will uns gebrauchen. Es gibt noch Siege zu erringen. Nimm das ganze Kriegsvolk mit dir und mach dich auf, zieh hinauf nach Ai. Siehe, ich habe den König von Ai sowie sein Volk, seine Stadt und sein Land in deine Hand gegeben. Und du sollst mit Ai und seinem König das tun, was du mit Jericho und seinem König getan hast. Jedoch seine Beute und sein Vieh dürft ihr unter euch aufteilen. Lege du der Stadt einen Hinterhalt von der Rückseite her. Ach, hätte Achan nur ein bisschen länger gewartet. Hätte er von Gott bekommen, das, was er sich gewünscht hat. Ohne zu sündigen, auf rechtmäßige Art und Weise, auf gesegnete Art und Weise. Geduld ist so wichtig in unserem Leben als Christen. Es gibt so viele, die ungeduldig werden. Ich bin auch so einer. So viele, gerade junge Leute. Wenn ich denke an meine alte Gemeinschaft in Österreich, so viele Junge. Besonders die Mädels sind da anfällig. Nicht Geduld. Oh, ich gehe jetzt raus und ich suche mir einen Mann. Außerhalb vom Willen Gottes. Naja, er ist nur so halb Christ. Aber ist das Beste, was ich finden konnte. Oder wir wollen nicht warten auf Sex bis in die Ehe. Dann haben sie ein bisschen Spaß jetzt und dann lebenlang die Konsequenzen zu tragen. Statt umgekehrt, jetzt sich ein bisschen zu beherrschen und dann ein Leben lang Gottes Bestes zu erfahren. Und wir kennen das in unserem Leben. Wir rennen drauf los und wir versuchen Dinge im Fleisch zu tun, obwohl Gott nicht wirklich drin ist. Und da sagt uns der Herr im Römerbrief 8, im Vers 32, er, der durch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns nicht mit ihm auch alles schenken? Gott hat uns das Beste schon gegeben, sein Allerbestes, Jesus. Wisst ihr, was es heißt? Wenn Gott uns sein Bestes gibt, heißt das, dass er uns am meisten von allem, was existiert, schätzt. Er hat uns das Beste schon gegeben. Wird er uns was vorenthalten, was wir brauchen, was gut für uns ist? Schau aufs Kreuz. Er hat uns das Beste gegeben. Und so warte auf den Herrn. Ruhe im Herrn. Lass uns sehen, wie wir zurückkommen können in dieses siegreiche Leben, nachdem wir eine Niederlage erlitten haben.
Offenbarung 2,5. Da spricht der Herr Jesus zu der Gemeinde in Ephesus, die, die ihre erste Liebe verlassen hat. Und er sagt zu ihnen: Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Tu Buße, kehr um, bekenne, schneid die Sünde ab, das ist der erste Schritt. Und dann als zweites, tu wieder die ersten Werke. Kehr wieder zurück von deinem Selbstvertrauen zu Gebet und zum Hören auf den Herrn, zum Vertrauen auf den Herrn. Richtig wieder neu auf ihn aus. Das, was hier passiert. Und der Herr gibt Josua einen detaillierten Schlachtplan. Da machte sich Josua mit dem ganzen Kriegsvolk auf, um nach Ai hinaufzuziehen. Und Josua wählte 30.000 Mann, tüchtige Krieger, aus und sandte sie bei Nacht aus. Und er befahl ihnen: Seht, ihr sollt euch in den Hinterhalt legen hinter der Stadt. Entfernt euch nicht zu sehr von der Stadt, sondern seid alle bereit. Ich aber und das ganze Volk, das bei mir ist, wir wollen nahe an die Stadt heranrücken. Und es soll geschehen, wenn sie herauskommen uns entgegen, wie beim ersten Mal, so wollen wir vor ihnen fliehen. Sie werden uns nachsetzen, bis wir sie von der Stadt abgeschnitten haben. Denn sie werden sich sagen, sie fliehen vor uns wie beim ersten Mal. Wenn wir dann vor ihnen fliehen werden, dann sollt ihr euch aus dem Hinterhalt aufmachen und die Stadt einnehmen. Und der Herr, euer Gott, wird sie in eure Hand geben. Und es soll geschehen, wenn ihr die Stadt eingenommen habt, dann sollt ihr sie in Brand stecken. Nach dem Wort des Herrn sollt ihr es tun. Seht, ich habe es euch befohlen. Da schickte Josua sie los und sie begaben sich in den Hinterhalt und blieben zwischen Bethel und Ai, westlich von Ai. Josua aber verbrachte jene Nacht mitten unter dem Volk. Und Josua machte sich des Morgens früh auf und musterte das Volk. Dann zog er mit den Ältesten Israels vor dem Volk her nach Ai hinauf. Und alles Kriegsvolk, das bei ihm war, zog hinauf und rückte heran, und sie kamen vor die Stadt. Sie lagerten sich nördlich von Ai, sodass das Tal zwischen ihnen und Ai war. Er hatte aber 5.000 Mann genommen und sie als Hinterhalt zwischen Bethel und Ai gelegt, westlich von der Stadt. Und so stellten sie das Volk auf, das ganze Lager, das nördlich von der Stadt war, und sein Ende westlich von der Stadt, und Josua zog in dieser Nacht mitten in die Talebene. Komplexer Schlachtplan, den der Herr ihnen hier gibt. 30.000 Mann im Norden, in den Hinterhalt, im Hinterhalt im Süden muss er gewesen sein. Ne? Und dann haben wir 5.000 zwischen Ai und Bethel im Westen. Die waren wahrscheinlich dazu da, um den Leuten von Ai die Flucht abzuschneiden nach Bethel, oder andersrum, wenn die Einwohner von Bethel denen in Ai zur Hilfe kommen wollen, dass sie da auf die warten. Und die restlichen 400.000 oder so, die sind vor der Stadt jetzt hier im Norden. Völlig anderer Plan als für Jericho. Jericho war 6 Tage lang in Ruhe um die Stadt, am 7. Tag 7-mal um die Stadt, dann schreien, dann fallen die Mauern übernatürlich nieder. Hier ist es bei Nacht. Und es ist nicht so sehr übernatürlich. Sie müssen kämpfen, sie müssen selbst einnehmen. Es ist ein sehr komplizierter militärischer Plan. Wir können Gott nicht in eine Schublade stecken. Was lernen wir daraus? Wir können nicht sagen, oh, letztes Mal haben wir den Outreach oder den Einsatz oder was immer Gott uns aufs Herz legt, letztes Mal haben wir so gemacht, also machen wir es diesmal auch wieder so aus unserer Erfahrung. Nee, nicht unbedingt. Oder nächste Herausforderung, die kommt, bewältige ich so wie die letzte. Nicht unbedingt. Wir können Gott nicht in eine Schublade stecken. Wir können uns nicht auf Erfahrungen verlassen, sondern wieder, wir müssen uns auf ihn verlassen. Wir müssen ihm nahe sein, Tag für Tag, Stunde für Stunde, Minute für Minute, Moment für Moment. Es geht um eine Beziehung mit ihm, nicht ein Programm oder eine Strategie, die wir irgendwo abspulen können. Ich glaube, der Herr betont hier nochmals, Jericho, die große Stadt, da war der Plan eigentlich sehr einfach. Hier bei Ai, bei der kleinen Stadt, bei dem kleinen Kaff, war der Plan sehr kompliziert. Ich glaube, der Herr will Ihnen hier nochmal ganz eindrücklich zeigen, wir brauchen ihn im Großen wie im Kleinen.
Vers 14, und es geschah, als der König von Ai es sah, da rückten die Männer der Stadt in aller Frühe eilends aus. Israel entgegen zum Kampf, er und sein ganzes Volk zur Begegnung vor der Steppe. Er hatte aber nicht erkannt, dass ihm im Rücken der Stadt ein Hinterhalt gelegt war. Josua und ganz Israel ließen sich nun vor ihnen schlagen und flohen zur Wüste hin. Da wurde das ganze Volk, das in der Stadt war, zusammengerufen, um ihnen nachzujagen. Und sie jagten Josua nach und wurden von der Stadt abgeschnitten. Da blieb kein Mann in Ai und Bethel zurück. Also offensichtlich haben sich die Leute von Bethel in den Kampf eingemischt. Sie jagten Josua nach und wurden von der Stadt abgeschnitten. Da blieb kein Mann in Ai und Bethel zurück, der nicht hinter Israel herausgezogen wäre. Und sie ließen die Stadt offen stehen und jagten Israel nach. Da sprach der Herr zu Josua: Streck das Krummschwert, das in deiner Hand ist, aus gegen Ai, denn in deine Hand will ich es geben. Und Josua streckte das Krummschwert, das in seiner Hand war, gegen die Stadt aus. Da kam der Hinterhalt eilends aus seiner Stellung, und sie liefen, als er seine Hand ausstreckte, und sie kamen zur Stadt, nahmen sie ein und eilten und steckten sie in Brand. Und die Männer von Ai wandten sich um und sahen, und siehe, der Rauch von der Stadt stieg zum Himmel auf. Da war ihnen keine Kraft mehr zu fliehen, weder hierhin noch dorthin. Und das Volk, das bisher zur Wüste geflohen war, wandte sich nun um gegen den Verfolger. Denn als Josua und ganz Israel sahen, dass der Hinterhalt die Stadt eingenommen hatte und dass der Rauch der Stadt aufstieg, da kehrten sie um und schlugen die Männer von Ai. Jene aber zogen aus der Stadt ihnen entgegen, so dass sie mitten zwischen Israel waren. Die einen kamen von hier und die anderen von dort. Und sie erschlugen sie, bis von ihnen kein Entronnener oder Entkommener mehr übrig blieb. Den König von Ai hingegen ergriffen sie lebendig und brachten ihn zu Josua. Und es geschah, als Israel alle Bewohner von Ai auf dem Feld in der Wüste, wohin sie ihnen nachgejagt waren, umgebracht hatte, und sie alle durch die Schärfe des Schwertes geschlagen waren, bis sie aufgerieben waren, da kehrte ganz Israel um nach Ai, und sie schlugen es mit der Schärfe des Schwertes. Die Zahl aller Männer und Frauen, die an diesem Tag fielen, war 12.000, alle Leute von Ai. Und Josua aber zog seine Hand, die er mit dem Krummschwert ausgestreckt hatte, nicht zurück, bis er an allen Bewohnern von Ai den Bann vollstreckt hatte. Vielleicht eine Parallele zu 2. Mose Kapitel 17, wo sie Sieg hatten, solange Mose die Hand mit dem Stab hochhielt. Bild für Gebet dort. Vers 27. Nur das Vieh und die Beute dieser Stadt erbeuteten Israel für sich nach dem Wort des Herrn, das er dem Josua befohlen hatte. Und Josua brannte Ai nieder und machte es zu einem ewigen Hügel der Öde bis zum heutigen Tag. Und den König von Ai ließ er an einem Baum hängen bis zum Abend, und bei Sonnenuntergang befahl Josua, dass sie seine Leiche vom Baum herunternehmen. Und sie warfen sie an den Eingang des Stadttores und errichteten über ihr einen großen Steinhaufen, der bis zum heutigen Tag da ist. Lass keinen anderen König außer Jesus am Leben, in deinem Leben. Vers 30. Damals baute Josua dem Herrn, dem Gott Israels, einen Altar auf dem Berg Ebal, wie Mose, der Knecht des Herrn, den Söhnen Israel geboten hatte, wie im Buch des Gesetzes des Moses geschrieben steht, ein Altar von unbehauenen Steinen, über denen man kein Eisen geschwungen hatte. Und sie brachten darauf dem Herrn Brandopfer dar und schlachteten Heilsopfer.
Wenn wir das auf der Karte anschauen, haben sie eine ganz schöne Wanderung nach Norden hinaufgemacht zu diesen beiden Bergen. Sie haben einen Altar gebaut, einen unbehauenen Altar. Die Aufmerksamkeit sollten nicht Menschen bekommen, sondern der Altar und das Opfer, das Lamm, Jesus. Josua hat gelernt. Sie haben gelernt, nach diesem Sieg nicht einfach weiterzulaufen zum nächsten, sondern hier Zeit mit dem Herrn zu verbringen am Fuß seines Kreuzes. Altar steht für Opfer, für Kreuz. Opfer steht für Hingabe, Brandopfer und Gemeinschaftsopfer. Hingabe und Gemeinschaft an den Herrn. Und das brauchen wir. Nicht nur in Zeiten, wo wir versagt haben. Da schreien wir natürlich zum Herrn aus. Wir brauchen es gerade in Zeiten, wo wir erfolgreich sind, wo wir siegreich waren. Vers 32. Und er schrieb dort auf die Steine eine Abschrift des Gesetzes des Mose, die er vor den Söhnen Israel geschrieben hatte.
waren große Steine, haben sie mit Kalk bestrichen und das Gesetz Gottes draufgeschrieben, wie eine Werbetafel. Also zurück zum Fuß des Kreuzes und zurück zum Wort Gottes. Das ist, wie wir stark bleiben können in dem geistlichen Kampf, wo wir stehen. Nahe bei Jesus, auf seinen Opfer schauend und genährt durchs Wort Gottes. Vers 33, und ganz Israel sowie seine Ältesten und Aufseher und seine Richter standen an dieser und an jener Seite der Lade, den Priestern, den Leviten gegenüber, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, der Fremde wie der Einheimische, die eine Hälfte gegen den Berg Garizim hin und die andere Hälfte gegen den Berg Ebal hin, wie Mose, der Knecht des Herrn, vormals geboten hatte, das Volk Israel zu segnen. Danach las er alle Worte des Gesetzes, den Segen und den Fluch, ganz wie es im Buch des Gesetzes geschrieben steht. Es war kein Wort von allem, was Mose geboten hatte, das Josua nicht der ganzen Versammlung vorgelesen hätte. War ein langer Gottesdienst dort. Ebenso den Frauen, den Kindern und dem Fremden, der in ihrer Mitte lebt, dem ganzen Volk. Alle müssen das Wort Gottes hören. Männer, unsere Frauen, unsere Kinder, alle müssen das Wort Gottes hören. Selbst die Fremden, die müssen es auch hören. Wir kennen, denke ich, noch den Hintergrund hier. Berg Ebal war der Berg des Fluches. Eine Hälfte des Volkes ist auf dem gestanden. Der Berg Garizim war der Berg des Segens. Auf dem ist die andere Hälfte des Volkes gestanden. Die beiden Berge waren so um die 900 Meter hoch. Und da war ein schmales Tal dazwischen. In dem Tal unten war die Bundeslade, die Gegenwart Gottes sozusagen, und die Priester. Und es wird berichtet, dass die Akustik auf diesen beiden Bergen so gut ist, wegen diesem Tal, das ist wie so ein Amphitheater, ein natürliches. Wenn zwei Leute auf jedem Gipfel der beiden Berge stehen, können sich die unterhalten, ohne wirklich schreien zu müssen. Und das ist, was hier passiert. Es wird der Fluch und der Segen vorgelesen. Segen, wenn sie Gott gehorsam sind, wenn sie Gott treu sind, und Fluch, wenn sie Gott ungehorsam sind. Und dann hat das Volk gesagt, Amen, so soll es sein, nach jedem Fluch, der hier vorgelesen wurde. Und wir haben den Altar. Wo ist der Altar? Altar ist nicht auf dem Berg des Segens, sondern auf dem Berg Ebal, auf dem Berg des Fluches, weil da brauchen wir den Altar, das Kreuz. Da hat Jesus unsere Sünde getragen. Er ist für uns zum Fluch geworden, zur Sünde geworden, am Kreuz, damit wir nicht Gottes Zorn auf uns nehmen müssen, sondern wir können Vergebung haben in Jesus. Aber Jesus will sein Gesetz noch immer in uns erfüllen, durch uns. Wir müssen es nicht aus eigener Kraft machen, aber er will es durch uns tun. Und darin liegt der Segen. Weil, wie wir schon oft gesagt haben, in dem Wort heilig steckt das Wort Heil drin. Da liegt Gottes Segen drin, wenn wir nach seinem Wort leben. Segen oder Fluch. Es gibt keine Alternative dazwischen. Wir können nicht neutral sein zu Gott und zu seinem Wort. Herausfordernde Kapitel, die uns warnen, dass wir uns kein Ei legen, wie Israel sich ein Ei gelegt hat bei Ai. Ich möchte vielleicht noch, obwohl es schon relativ spät ist, einen Moment der Ruhe haben, wo Gott uns ansprechen kann. Und wo wir Dinge, wenn uns Dinge bewusst sind, wo Achern in uns ist, bewusste Sünde, da müssen wir nicht lange überlegen, die ist uns bewusst. Aber wo wir die vor Gott bringen können. Zum Fuß des Kreuzes, dort, wo sie hingehört. Wo wir einen ersten Schritt setzen können. Ganz persönlich. Du und der Herr. Dinge in Ordnung bringen können.